13.04.24, Israel im Krieg, Tag 190. Binjamin Achimair wurde nur 14 Jahre alt. Gestern früh, Freitag, wurde er entführt, wurde zumindest vermisst. Dann wurde klar, dass er entführt wurde und am Ende wurde heute seine Leiche von der IDF gefunden, nicht weit weg von Ramallah. Ein junger Mann, der ermordet wurde, so wie es aussieht, von palästinensischen Extremisten. Ein 14-jähriger Junge ermordet. Das ist leider wieder einmal ein weiterer Beweis dafür, dass palästinensische Extremisten mit voller Absicht und ohne Problem Kinder ermorden. Kinder ermorden, obwohl sie wissen, dass es Kinder sind. Dasselbe haben wir heute leider erleben müssen. Dasselbe haben wir hundertfach, kann man sagen, am 7. Oktober erlebt, als Kinder, Minderjährige, teilweise Babys, verbrannt wurden, zerstückelt wurden, misshandelt wurden, entführt wurden und ermordet wurden. Das ist eine Kultur, ich weiß nicht, wie es sein kann, dass man das mit sich selbst ausmachen kann, mit Absicht, Minderjährige zu ermorden. Eine bittere Neuigkeit, die natürlich jetzt auch in den Gebieten der Westbank, in Judäa und Samaria jetzt zu einer Situation geführt hat, in den letzten Stunden im Laufe des Tages, seit die Leiche geborgen wurde, beziehungsweise bekannt gegeben wurde, dass man die Leiche hat, dass Binjamin ermordet wurde, gibt es seitdem Ausschreitungen zwischen Juden und Arabern, zwischen Israelis und Palästinensern in der Westbank, in Judäa und Samaria. Und in diesem Bereich mussten wir deshalb auch einige neue Kompanien der israelischen Armee vor Ort bringen und auch die Grenzpolizei tritt verstärkt dort auf, um diese Ausschreitung, ich sage jetzt mal, unter Kontrolle zu halten, weil wenn nicht, könnte es da ganz schnell auch ausarten und es könnte ganz schnell auch zu weiteren Verletzten und sogar Toten kommen. Die Stimmung ist aufgeheizt. Und ich hoffe, dass da nichts weiter passieren wird und es sich wieder beruhigen wird. Zwischenzeitlich ist die israelische Armee und natürlich der Inlandsgeheimdienst auf der Suche nach den Mördern von Binjamin Achimair, rest in peace. In der Times of London, eine englische Zeitung, das will ich hier kurz nochmal reinbringen, wenn wir bei Gaza und der Iran-Connection sind, wurde bekannt gegeben, dass zwischen 2014 und 2020, in diesen 6 Jahren, der Iran, das iranische Mullah-Regime, ca. 250 Millionen Euro allein an die Hamas übermittelt hat. Das ist eine Summe, die netto an Terror geflossen ist. Zwischen 2014 und 2020, der Terroranschlag des 7. Oktober 23 fand somit nur 3 Jahre ungefähr nach dieser Zeit statt. Natürlich floss auch sehr viel Geld zwischen 2020 und 2023. Und all dieses Geld hat natürlich die Terroristen im Gazastreifen unterstützt in ihrer Ausbildung der Terrorinfrastruktur, oberirdisch wie unterirdisch, Teil des Geldes natürlich Gehälter der Terroristen, der zivilen Administration. Und sie haben es auch selber öffentlich gesagt, sie machen daraus kein Geheimnis, dass aus ihrer Sicht, aus der Sicht der palästinensischen Terrorführung, nicht sie zuständig sind für das Wohl der Menschen im Gazastreifen, sondern dafür sind die Vereinten Nationen zuständig, beziehungsweise UNRWA. Die Terrororganisation Hamas, die den Gazastreifen seit 2007 in den Händen hält, 2006 demokratisch gewählt wurde, so sagen sie, fühlt überhaupt keine Verantwortung ihren eigenen Menschen gegenüber, sondern sieht sich nur als Repräsentant der Palästinenser im Kampf, im Dschihad gegen die Juden, gegen Israel, gegen Andersgläubige. Und das ist genau, was sie seit dem 7. Oktober machen. Und das komplett ohne Herz, weil ihnen das Leid der eigenen Bevölkerung dementsprechend absolut nicht nahe geht. Absolut nicht nahe geht. Es ist eigentlich Zweck bzw. Mittel, um ihr Ziel zu erreichen, um die Welt zu manipulieren, um Täter-Opfer-Umkehr zu machen. Und das ist wirklich ein ganz, ganz trauriges Szenario, muss ich sagen, wo jeder Palästinenser, der nicht in diesem islamofaschistischen, in dieser islamofaschistischen Denke ist, der müsste eigentlich sehr, sehr, sehr enttäuscht sein von seiner eigenen Führung, von seiner eigenen Gesellschaft. Was ich persönlich als normal denkender Mensch, sage ich jetzt mal, wenn meine Gesellschaft so ticken würde, würde ich die Flucht ergreifen. Und zwar sehr, sehr schnell. Gestern, wenn wir nach Libanon gucken, auch wieder um die 40 Raketen auf Israel abgeschossen worden. Auch heute gab es Beschuss aus dem Libanon mehrmals, insbesondere auf die Stadt Hanita im Norden Israels, im Westteil von Galiläa. Und dort nicht nur Raketen, sondern auch Drohnen, und zwar so Kamikaze-Drohnen, die dort leider auch zur Verletzung, Schwerverletzung eines IDF-Reservisten geführt haben, der jetzt in einem Krankenhaus behandelt werden muss. Bittere Situation, die natürlich nach wie vor den Alltag im Norden widerspiegelt, wo wir jeden Tag beschossen werden und auf diesen Beschuss dann natürlich reagieren und Terrorinfrastrukturziele erst gestern und auch heute in der Hula und auch Beit Liv-Region im Südteil des Libanons angegriffen haben, auch in Odaisse und auch in Taibe. Das sind Orte im Süden Libanons, wo wir dann natürlich Zentralen der Hisbollah in den Infrastrukturen dort, in den Dörfern angegriffen haben, von wo aus sie operieren. Das ist von außen kaum sichtbar. Das sind normale zivile Infrastrukturen, wo die Hisbollah sich embedded hat, wenn ihr so wollt, genauso wie die Hamas und der Islamische Dschihad sich im Gazastreifen in zivilen Objekten embedded haben, diese zivilen Objekte als ihre Terrorstützpunkte nutzen. Und deshalb jeder Angriff Israels, sei es im Gazastreifen oder im Libanon, im Endeffekt keine Angriffe von Bundeswehrkasernen oder US Army Kasernen oder IDF Kasernen sind. So stellt man sich Armeestützpunkte vor, so stellt man sich Militär-Compounds vor, sondern es sind Angriffe von Wohngebieten, Wohnhäusern, Krankenhäusern, Moscheen, Schulen. Und genau an diesen Orten, wie im Gazastreifen, auch im Libanon, das ist Copy-Paste, dieselbe perfide Vorgehensweise, dort greift Israel an, nicht weil man es auf Krankenhäuser und auf Wohnhäuser abgesehen hat, sondern weil das die Orte sind, die von den Terroristen genutzt werden für ihre Operationen. Auch genauso wie im Gazastreifen im Libanon, und das kommt natürlich, weil die Vorgehensweise eine ähnliche ist, weil über diesen beiden Gebieten, diesen beiden Terrororganisationen beziehungsweise drei Terrororganisationen, Hisbollah im Libanon, Hamas und Islamischer Dschihad im Gazastreifen und anderen Terrormilizen in der Region, die ähnlich operieren, ist der Dirigent, das Mullah-Regime im Iran, die dieselben taktischen und strategischen Mittel ihnen beibringt, wie sie sich aufzustellen haben, wie sie sich ober- und unterirdisch aufzustellen haben, zu positionieren haben, um im Kampf gegen Israel erfolgreich zu sein. Und das muss ich sagen, nicht ganz falsch, weil das ist eigentlich vielleicht der einzige Weg, um überhaupt es mit Israel aufnehmen zu können, weil würden die Terroristen aus Militärkasernen schießen, würden sie aus offenen Gebieten schießen, um ihre eigene Bevölkerung nicht zu gefährden, dann würde die israelische Seite diesen Kampf natürlich in wenigen Tagen nach Hause schaukeln und Hisbollah und Hamas und Islamische Dschihad wären ein Ding der Vergangenheit. Ihre einzige Möglichkeit, um überhaupt einen Kampf gegen Israel führen zu können, ist, wenn sie ihre Zivilisten als Schutzschilde benutzen, weil sie genau wissen, dass die Gegenseite, sprich Israel, sich nach internationalem Recht, nach Völkerrecht hält, dass man gebunden ist an internationale Regeln und Gesetze, dass man nichts tut, um Kinder absichtlich zu töten, dass man alles daran setzt, Zivilisten zu warnen und so weiter und so fort. Und das natürlich in ihre Hände spielt in diesem Kampf, den man natürlich klassisch asymmetrische Kriegsführung führt, asymmetrischen Krieg, wo die Terroristen, obwohl sie eigentlich militärisch komplett, ja eigentlich keine Herausforderung sein sollten für eine große Streitmacht, so sind sie doch auf Augenhöhe in Kampfhandlungen, weil sie gewisse psychologische und Dinge, die sie manipulieren, besonders im Westen der Welt, das schaffen sie und können deshalb auch den Kampf über einen gewissen Zeitraum fortsetzen. Wir sehen, seit über 6 Monaten besteht Krieg zwischen Israel und den Terrororganisationen im Gazastreifen. Und trotzdem, trotz allem, trotz massivem Einsatz der israelischen Armee, schaffen es die Terroristen im Endeffekt nach wie vor hin und wieder sporadisch Raketen auf Israel abzufeuern. Sie schaffen es nach wie vor dort in bestimmten Gebieten Einsatzkräfte anzugreifen. Fast täglich gibt es Tote unter den israelischen Truppen vor Ort. Und natürlich die Bilder aus dem Gazastreifen und auch Informationen, sei es vom Hamas-Gesundheitsministerium, was dann teilweise ohne Fragezeichen übernommen wird, auch von deutschen Medien teilweise, das spielt alles in ihre Hände. Ein kurzer Blick und ein kurzer Sprung in die Türkei, darüber haben wir länger nicht gesprochen, das lohnt sich gerade, weil Erdogan natürlich auch Teil der Muslimbrüderschaft von Anfang an, vom 7. Oktober an, massiv, das habe ich mehrmals in diesem Podcast auch erwähnt, massiv eigentlich sich auf die Seite der Hamas gestellt hat, immer wieder sie stärkt mit öffentlichen Aussagen, die wirklich abgefahren sind, muss man sagen, also komplett islamofaschistisch, kann man sagen, mit seiner, wie er Israel darstellt, wie er Israel an den Pranger stellt, wie er das Wort übernimmt für die Hamas, also auch eine Art Sprachrohr für die Hamas, ähnlich wie Al Jazeera, dem katarischen internationalen Fernsehsender, so auch Erdogan. Und jetzt ist Erdogan mittlerweile so weit, es kann sein, dass er intern so viel Druck hat. Es waren ja vor kurzem dort auch Wahlen, wo er nicht so gut abgestimmt, was nicht so gut ausgefallen ist für ihn, dass er jetzt sogar dazu aufruft, Israel zu boykottieren. Und es organisiert sich jetzt auch seit Tagen, vielleicht sogar Wochen, eine Flottille, ähnlich wie 2010. Ihr könnt euch bestimmt daran erinnern, damals waren es auch mehrere Schiffe, jetzt auch wieder die IHH organisiert mindestens 3 Schiffe, auf denen sie, so haben sie gesagt, um die 1000 Aktivisten nach Richtung Gaza, also aus der Türkei, wollen sie segeln und ähnlich wie 2010 wollen sie die Blockade, die maritime Blockade, wollen sie sprengen, wollen dadurch, wollen ein Zeichen setzen und das natürlich nicht mit Absprache mit Israel. Ob es dazu kommen wird, dass tatsächlich diese Flottille lossegeln wird Richtung Israel oder ob sie davor irgendwie aufgehalten wird, auf irgendeine Weise, das wird sich zeigen. Ist jedoch ärgerlich, dass tatsächlich aus der Türkei so viel negativer Wind kommt, wo eigentlich die Türkei, wenn wir zurückgucken, besonders in den 80ern und 90ern, da haben die Türkei und Israel eine sehr enge Beziehung geführt, sehr viele Militärübungen auch zusammengehalten. Das war ein Kontakt, der wirklich gut war, aber mittlerweile durch die Machtübernahme Erdogans der letzten circa 20 Jahre ist die Türkei leider, obwohl NATO-Staat, in vielerlei Hinsicht eher Mittelalter als Zukunft. Das tut mir sehr weh, auch für meine türkischen Freunde. Viele meiner besten und engsten Freunde sind Türken. Ich bin unter Türken in Berlin-Wedding aufgewachsen. Einige von ihnen sind mir sehr ans Herz gewachsen. Und ich spreche auch ein Stück weit Türkisch und bin ein Freund der türkischen Kultur. Und wünschte und wünsche auch meinen Freunden und Freundinnen der türkischen Kultur, sage ich jetzt mal, dass die Türkei nicht weiter den Berg runterrollt, weil Erdogan ähnlich wie nach der Islamischen Revolution im Iran die Mullahs, Erdogan hat das Zeug, die Türkei kaputt zu machen. Und ihr wisst, etwas kaputt machen geht schnell, etwas wieder aufbauen braucht sehr viel Zeit. Und es tut mir weh, wenn man in die Türkei guckt, dass die Türkei tatsächlich in die falsche Richtung geht. Ich hoffe, dass wir in 10, 20 Jahren keine Türkei haben werden, die wirklich im Feindeslager sich befindet, sondern eine Türkei, die felsenfest an der Seite westlicher, freier Staaten und Demokratien steht. Ja, und Geiseln nach wie vor 133. Daran hat sich leider nichts geändert in den letzten Tagen. Jetzt haben die Geiselfamilien einen Aufruf gestartet, weil sie Sorge haben, dass eventuell der Regierungschef hier in Israel, Netanyahu, eventuell einen Geiseldeal manipuliert, sprich, dass er, um den Krieg aufrechtzuerhalten aus innenpolitischen Zwecken, dass er einem Deal nicht zustimmt. Und sie haben jetzt in ihrem Aufruf das Verhandlungsteam Israels, sprich den Chef des Mossad, den Chef des Inlandsgeheimdienstes und den General Nitzan Alon. Diese drei Herren sind die Haupt, ich sag jetzt mal Charaktere auf israelischer Seite, die am Verhandlungstisch international vor Ort sind. Und diese Geiselfamilien, das Forum der Geiselfamilien hat diese drei Verhandlungschefs aufgerufen, falls etwas nicht sauber ablaufen sollte, falls es eine Chance auf einen Deal gibt, der angemessen sei, dann und die Politik, die hohe Politik, irgendwelche Spielchen spielen sollte aus innenpolitischen Zwecken und Zielen, dann sollen diese Herren, das Verhandlungsteam, soll dann Verantwortung übernehmen und das publik machen. Bis jetzt nichts gehört von den Herren. Bin gespannt, ob da irgendwann etwas kommen wird. Aber das ist innen hier in Israel das Thema, was natürlich immer wieder breit diskutiert wird, inwieweit auch eventuell die israelische Seite nicht ganz bei den Verhandlungen komplett bereit ist, auch einen gewissen Preis zu bezahlen. Wir sind natürlich auf israelischer Seite. Wir wissen, es muss ein schmerzhafter Preis bezahlt werden. Ich denke, dass ein Großteil der Israelis bereit ist, einen großen und schweren Preis zu bezahlen, damit wir alle Geiseln nach Hause bringen. Aber es gibt einen bestimmten Preis, den ein Großteil der Israelis eben nicht bereit ist zu bezahlen. Ein Preis, den wir nicht bereit sind zu bezahlen, ist die Kampfhandlungen komplett einstellen. Das heißt, die Hamas überleben lassen. Ich glaube, da ist ein Großteil der Israelis sich einig, dass nach dem Massaker des 7. Oktober wir die Hamas in Grund und Boden gestopft sehen möchten und mit der Hoffnung, dass wir das schaffen, sowohl als die 133 Geiseln, natürlich von die lebenden Geiseln, aber auch die schon ermordeten Geiseln bzw. Leichen, dass wir alle zurückbekommen nach Israel. Und das ist die große Hoffnung, dass wir all diesen Zielen gerecht werden. Die Familie von der Geisel Liri Elbak war heute im Fernsehen. Und die Mutter hat tatsächlich, als sie gefragt wurde, wie sie sich denn fühlt, dass ihre Tochter 190 Tage in Geiselhaft sich befindet, hat sie gesagt, 190 Tage, das sind 4560 Stunden. Ich zähle jede Stunde, hat sie gesagt.
Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.